Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Bayern und Hessen haben gewählt. Gucken wir mal auf den rechten Rand der Wahlergebnisse. In Bayern gab es 14,7% für die AfD. In Hessen konnte sie 18,4% der abgegebenen Stimmen einfahren. Im kommenden Jahr werden dann noch in drei anderen Bundesländern neue Landtage gewählt. In Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Umfragen sehen die AfD aktuell in diesen Ländern bei Werten zwischen 32% und 35%. Klar, das sind die Ergebnisse von Umfragen, also nicht die von Wahlen. Und selbst wenn die AfD stärkste Kraft werden sollte bei so einer Landtagswahl, heißt das nicht automatisch, dass sie danach auch die Landesregierung stellt. Aber trotzdem können solche Umfragewerte der Anlass sein für Überlegungen wie diese.
Was hätten wir zu erwarten, wenn die AfD, wäre sie denn an der Macht, auf Strategien rechtsautoritärer Parteien wie in Ungarn oder Polen zurückgreifen würde? Aus Polen und Ungarn wissen wir schon, dass rechtsautoritäre Regierungen mittels verschiedener Maßnahmen versuchen, Einfluss auf Gerichte zu nehmen. Greift man also auf das Playbook in Ungarn und anderen Staaten zurück, dann wären Angriffe auf unser Gemeinwesen wohl an drei zentralen Stellen zu erwarten. Erstens auf die Medien, zweitens auf unser Wahlrecht und drittens auf die Gerichte. Wie anfällig ist hier das deutsche Rechtssystem?
Das fragt sich die Rechtswissenschaftlerin Michaela Heilbronner und sie hat einige interessante Antworten zu geben. Gemeinsam mit ihr waren wir vom Hörsaal am 22. September 2023 eingeladen zum Beats and Bones Festival, ein Podcast-Festival im Museum für Naturkunde in Berlin. Da ging es nur und ausschließlich um Wissenschaftspodcasts. Und wir haben unter Sauriern eine der Bühnen bespielt, gemeinsam mit unserer Rednerin. Michaela Heilbronner ist Professorin für deutsches und internationales öffentliches Recht und Rechtsvergleichung an der Universität Münster. Ich habe sie auf der Bühne als erstes gefragt, wie sie denn überhaupt zu ihrem Thema zur Rechtsvergleichung gekommen ist. Ist ja nicht ganz unterkomplex.
Zur Rechtsvergleichung bin ich eigentlich durch einen USA-Aufenthalt gekommen und weil ich gemerkt habe damals, dass der amerikanische Supreme Court so wirklich ganz anders wahrgenommen wird als unser deutsches Bundesverfassungsgericht. Das hat mich dann interessiert und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist, was die unterschiedlichen Gründe sind. Und das ist auch grundsätzlich das, was mir in der Rechtsvergleichung reizt, eigentlich die Unterschiede zu beobachten. Mhm. Und dadurch, dass man die Unterschiede dann wahrnimmt, fragt man eben nach, naja, wie kommt es denn dazu und ist das, wie wir es machen, wirklich richtig? Mhm. Oder sollten wir es vielleicht ganz anders machen?
Es gibt womöglich auch andere Ideen, aber dann muss ich noch eins über dich verraten. Du bist Professorin. Aber Jura war überhaupt nicht dein Wunschfach, ne? Das war so ein bisschen, naja, ich guck mal rein, aber eigentlich auch schon der Studienbeginn war schon stark geprägt vom Denken ans Aufhören.
Ja, das ist richtig. Ich wollte das eigentlich so ein halbes Jahr meinen Eltern zuliebe machen und bin dann so ein bisschen hängen geblieben dabei doch. So ein bisschen, weil es eine vertraute Sache war und weil ich dann doch ein paar Sachen ganz gut fand. Aber ich habe eigentlich bis zum zweiten Staatsexamen damit immer gehadert, ja.
Schon ganz witzig, oder? Jura, das war in Michaelas Falle nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick. Auf den zweiten dann aber wohl schon. Also inzwischen ist sie ja schon lange Zeit im Geschäft geblieben. Tollerweise hat sie gleich zugesagt, als wir gefragt haben, ob sie wohl Lust hat, für uns einen Vortrag zu halten zum Thema wehrhafte Demokratie. Also, wo sind die Weichenstellen in unseren Gesetzen, in unseren Rechtsrahmen? Welche potenziellen Angriffspunkte bietet unsere Demokratie denen, die sie verachten? Oder eben auch, wie wehrhaft ist sie gegen Angriffe? Wie gut ist sie gewappnet? Darum soll es im Folgenden gehen. Und zwar unter dem Titel Wehrhafte Demokratie in Deutschland. Zum Vertrauen in die Demokratie und den Grenzen des Rechts.
Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Das Thema, um das es gehen soll, das wurde ja vorher auch schon gesagt, ist kein so richtig erfreuliches Thema. Ich möchte in den nächsten 20 bis 25 Minuten ein bisschen darüber reden. Erstens, an welchen Stellen rechtsautoritäre Parteien wie die AfD typischerweise Demokratie und Rechtsstaat angreifen? Und zweitens, welche Schutzmechanismen dagegen in Frage kommen oder vielleicht auch noch zu schaffen sind? Und sage in dem Zusammenhang auch ein bisschen was zu einem Parteiverbot. Antworten auf diese Fragen zu finden, ist gar nicht so einfach, denn sie beruhen auf Prognosen. Wie würde sich die AfD verhalten, käme sie an die Regierung? Das weiß natürlich niemand so genau. Und ich würde auch sagen, dass die politischen Positionen der AfD jenseits eines gewissen Rassismus teilweise gar nicht so einfach auszumachen sind. Prognosen sind natürlich auch grundsätzlich schwierig. Und dazu kommt auch, dass wir in der Forschung in den Rechtswissenschaften bei dem Thema erst relativ am Anfang stehen. Insofern habe ich heute für Sie auch keine fertigen Antworten mitgebracht, sondern möchte Sie einladen, mit mir sich auf ein kleines Gedankenspiel einzulassen. Fragen wir also, was hätten wir zu erwarten, wenn die AfD, wäre sie denn an der Macht, auf Strategien rechtsautoritärer Parteien wie in Ungarn oder Polen zurückgreifen würde, um ihre eigene politische Situation auf Dauer zu verfestigen oder sogar zu verbessern. Dass das kein völlig abwegiges Szenario ist, legen unter anderem ihre Beziehungen zu den entsprechenden politischen Kräften im Ausland nahe. Björn Höcke zum Beispiel beruft sich gerne auf Viktor Orban als Vorbild und die AfD-nahe Erasmus-Stiftung bietet Seminare zum Thema an, was man in Deutschland von Ungarn lernen könne. Das ist nicht sehr ermutigend. Greift man also auf das Playbook in Ungarn und anderen Staaten zurück, dann wären Angriffe auf unser Gemeinwesen wohl an drei zentralen Stellen zu erwarten. Erstens auf die Medien, zweitens auf unser Wahlrecht und drittens auf die Gerichte. Wie anfällig ist hier das deutsche Rechtssystem? Die nur halb gute Nachricht ist zunächst, das wurde ja auch schon gesagt, dass eine AfD-Regierung wohl am ehesten auf Länderebene realistisch ist. Bei aller Sorge angesichts aktueller Umfragen wird die Partei wohl weder heute noch morgen im Bund Mehrheiten erhalten, denn da steht sie über knapp 20% bisher. Anders, das wurde auch schon gesagt, sieht es in den Ländern aus, Sachsen, Brandenburg, in denen im kommenden Herbst Landtagswahlen anstehen. Da liegt sie in den Umfragen aktuell bei 35 in Sachsen bis zu 32% in Brandenburg. Auch hier ist nach wie vor unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich an die Regierung kommen könnte, denn das würde voraussichtlich eine Koalition mit einer anderen Partei voraussetzen, was die CDU und die FDP im Moment ausschließen. Unwahrscheinlich bedeutet aber natürlich nicht unmöglich. Es bleibt deshalb also die Frage, wie gut ist unser Recht geschützt vor möglichen Angriffen auf Medien, Wahlrecht und Gerichte und wo besteht womöglich Verbesserungsbedarf? Beginnen wir mit den Medien. Dass die AfD die Medien in nennenswerter Weise kontrollieren könnte, erscheint eher unwahrscheinlich. Wie das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont hat, darf der öffentliche Rundfunk in Deutschland kein Staatsrundfunk sein, sondern muss Distanz zum Staat wahren. Zwar sitzen staatlich entsandte oder staatsnahe Vertreterinnen in den Rundfunkräten, sie stellen dort aber regelmäßig nicht die Mehrheit, sondern nur circa ein Viertel aller Mitglieder beim Mitteldeutschen Rundfunkrat, der für einige der östlichen Bundesländer maßgeblich wäre, sind es 28%. Auch diese 28% werden von unterschiedlichen Parteien entsandt. Eine Übernahme der Kontrolle auf diesem Wege wäre deshalb kaum zu bewerkstelligen. Und eine Kündigung des Rundfunkstaatsvertrags durch eine Landesregierung wäre zwar wohl möglich, aber das Gebot der Staatsferne würde auch für etwaige neue staatliche Sender gelten. Das hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel in seinem Urteil zum Deutschlandfernsehen schon 1961 klargestellt. Eine Einflussnahme könnte man sich deshalb am ehesten wohl über die privaten Medien vorstellen. Anders als in Ungarn oder teilweise früher auch in Italien gibt es allerdings nach meiner Kenntnis, die allerdings auch eingeschränkt ist in dem Bereich, hier relativ wenig Anhaltspunkte für. Hinzu kommt auch, dass die privaten Medien in Deutschland deutlich weniger Vertrauen in der Bevölkerung genießen als die öffentlichen. Auch deshalb dürfte die AfD wohl kaum in die Lage kommen, die deutsche Medienlandschaft in nennenswerter Weise irgendwie zu dominieren. Kommen wir zum zweiten Thema, zum Wahlrecht. Autoritäre Regierungen in Ungarn und der Türkei, wie in manchen anderen Staaten, versuchen oft, die eigene Position durch Wahlrechtsreformen und Manipulationen zu verfestigen. Sie greifen dafür auf verschiedene Möglichkeiten zurück. Von Stimmenfälschungen, wie wohl in der letzten türkischen Präsidentschaftswahl, bis zu Manipulationen beim Zuschnitt der Wahlbezirke, wie in den USA und sonstigen wahlrechtlichen Regelungen, etwa in Ungarn. Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass die Bundesländer ihr Wahlrecht in eigener Verantwortung regeln. Sie müssen dabei aber aufgrund des sogenannten Homogenitätsgebots in Artikel 28 des Grundgesetzes die Wahlrechtsgrundsätze beachten, also die Freiheit oder die Allgemeinheit der Wahl, aber sind im Übrigen frei in der Regelung des Wahlrechts. Das Wahlrecht ist aber weder im Bund noch in den Ländern in der Verfassung geregelt, jenseits dieser Grundsätze. Änderungen im Wahlrecht sind deshalb mit einfachen Mehrheiten denkbar und damit auch durch die AfD, wenn sie eine entsprechende Mehrheit in einem Land hätte. Man könnte sich deshalb jetzt überlegen, das Landeswahlrecht stärker als bisher in die Verfassung aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch für Wahlrechtsänderungen eine qualifizierte Mehrheit in den jeweiligen Parlamenten zu verlangen. So regelt es zum Beispiel Artikel 6 der Hamburger Verfassung, der für Wahlrechtsänderungen eine Zweidrittelmehrheit vorsieht. Kritikerinnen weisen allerdings darauf hin, dass es das natürlich schwerer macht, auf Dysfunktionalitäten im Wahlrecht zügig zu reagieren. Hinzu kommt auch, dass eine Kontrolle von Wahlrechtsänderungen anhand der Wahlrechtsgrundsätze natürlich durch das jeweilige Landesverfassungsgericht und unter bestimmten Umständen durch das Bundesverfassungsgericht im Grundsatz möglich ist. Es besteht also insofern schon ein gewisser Schutz vor gravierenden Eingriffen. Trotzdem finde ich jedenfalls die Hamburger Regelung ganz gut. Sie macht deutlich, dass die demokratischen Parteien auch eine gewisse Gesamtverantwortung für das Wahlrecht tragen und das nicht allein den Gerichten überlassen. Jenseits der rechtlichen Regelungen besteht Potenzial für Angriffe auf die Demokratie, vor allem bei der Durchführung von Wahlen. Weniger Anreize, erfreulicherweise dafür, bestehen beim Zuschnitt der Wahlbezirke, was man, wenn es zu absurden Zuschnitten im Interesse bestimmter Parteien führt, Gerrymandering nennt. Den Begriff kennen sicher die meisten von Ihnen schon. Dafür sorgt in Deutschland das Prinzip der Verhältniswahl. Aufgrund dessen kommt es bei der Wahl sowohl im Bundestag wie bei den Landtagen in erster Linie auf die sogenannten Zweitstimmen an. Welche Partei einzelne Wahlkreise gewinnt, ist deshalb für das Endergebnis der Wahl nicht in gleicher Weise entscheidend wie in Systemen mit Mehrwahlzahlrecht. Und es entsteht deshalb weniger Anreiz für dieses sogenannte Gerrymandering. Das gilt insbesondere auch nach der letzten Wahlrechtsreform im Bund, aber auch in den Ländern gilt hier nichts grundsätzlich anderes, denn die sogenannten Überhangmandate können durch Ausgleichsmandate ausgeglichen werden. Wenn sich dazu noch Fragen ergeben, kann ich dazu später gerne noch was sagen. Mehr Aufmerksamkeit sollten wir, denke ich, der Organisation der Wahlen widmen. Hier besteht schon ein gewisser Raum für Manipulationen, etwa durch die Verbreitung von Wahllügen. Nehmen wir das Amt des Wahlleiters, der für die Organisation und Durchführung von Wahlen verantwortlich ist. Wahlleiter werden sowohl im Bund wie bei den Ländern von der Regierung teils zusammen mit dem jeweiligen Landtag ernannt. Eine AfD-geführte Regierung könnte deshalb in ihrem jeweiligen Bundesland die Landeswahlleiterin ernennen. Weil sich dabei um Einzelpersonen handelt, könnte bereits eine einzelne antidemokratisch eingestellte Wahlleiterin hier einiges an Schaden anrichten. Etwa indem sie Gerüchte über Wahlfälschung entwederweise zu Unrecht ignoriert oder umgekippt absichtlich und zu Unrecht selbst schürt. Das Chaos rund um die amerikanische Präsidentschaftswahl gibt dafür einiges an Anschauungsmaterial. Kommen wir drittens zur Justiz. Aus Polen und Ungarn wissen wir schon, dass rechtsautoritäre Regierungen mittels verschiedener Maßnahmen versuchen, Einfluss auf Gerichte zu nehmen. Beispiele sind die Versetzung von Richtern an andere Gerichte, in den Ruhestand, grundsätzlich Gesetze, die das Ruhestandsalter für Richter senken und zum Beispiel Maßnahmen der Einflussnahme auf die Verteilung des sogenannten Geschäftsplans. Das bedeutet der angefälligen Streitigkeiten, also wer welchen Fall behandelt. Das sind alles klassische Beispiele aus Ungarn und Polen. Solche Maßnahmen verletzen zwar in der Regel die Unabhängigkeit der Justiz und dazu gibt es mittlerweile auch verschiedene Urteile, unter anderem des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Aber die entsprechenden Verfahren dauern natürlich immer lange und bis dahin kann man einiges an Schaden anrichten. Da allerdings inzwischen in verschiedenen Bundesländern großer Personalmangel besteht, da viele Richterinnen in den Ruhestand gehen, wird hier ohnehin ein Personalwechsel mit einigen Neueinstellungen stattfinden müssen. Und das eröffnet natürlich Raum für die Ernennung auch von AfD-nahen Richterinnen. Dabei kann die Ernennung einer Richterin auf Probe zwar durch das jeweilige Landesjustizministerium in der Regel erfolgen, zum Beispiel in Thüringen. Eine Einstellung auf Lebenszeit erfordert aber in der Regel eine Zweidrittelmehrheit im jeweiligen Richterwahlausschuss. Was bedeutet das? Konkret heißt es, die AfD könnte bei einer Regierungsübernahme zwar wohl Einfluss auf Neueinstellungen ausüben, dieser Einfluss wäre aber einigermaßen begrenzt. Es dürfte aber vor allem in Zweifelsfällen in Zukunft schwerer werden zu verhindern, dass neue Richter, die ernannt werden, tatsächlich Gewähr dafür bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen, wie es Artikel 33 des Grundgesetzes eigentlich verlangt. Dies gilt allerdings leider auch schon dann, wenn die AfD in den entsprechenden Ländern mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag erhielte, was sehr wahrscheinlich ist, und damit eine Sperrminorität im Richterwahlausschuss hätte. Etwas besser sieht es an den Landesverfassungsgerichten aus. Diese unterschätzt man leicht in ihrer Bedeutung. Zwar gelten auch in den Ländern natürlich die Grundrechte des Grundgesetzes und ihre Einhaltung wird vom Bundesverfassungsgericht überwacht, aber die Landesverfassungen enthalten eben neben weiteren Grundrechtsgarantien vor allem das sogenannte Staatsorganisationsrecht, also der Juristenterminus dafür. Das sind also die Regeln über die Kompetenzen staatlicher Organe der Länder, ebenso wie wichtige Verfahrensvorschriften, Wahlrechtsgrundsätze und so weiter. Landesverfassungsrechte legen diese im Streitfall aus und sie entscheiden auch im Streitfall über die Gültigkeit einer Landtagswahl. Die gute Nachricht ist, dass die Richter der Landesverfassungsgerichte in der Regel mit einer Zweidrittelmehrheit des jeweiligen Landtages gewählt werden. Auch hier könnte die AfD deshalb nur Einfluss nehmen, wenn sie mit anderen Parteien zusammenarbeiten würde. Immerhin könnte sie sich allerdings das Recht zur Benennung eines entsprechenden Prozentsatzes an Richterinnen sichern. Allerdings hätte sie insoweit bei der Nominierung wohl auch keine völlig freie Hand, da sie sich ja mit den anderen Parteien einigen müsste. Da auch die Anzahl der Richterinnen und Richter verfassungsrechtlich geregelt ist, käme auch ein sogenanntes Court Packing, also die Veränderung der Stimmverhältnisse, dadurch, dass man einfach mehr Richter ernennt, nur bei entsprechenden Zweidrittelmehrheiten in Betracht. Insoweit bietet sich hier eher wenig Angriffspotenzial. Als Zwischenfazit können wir deshalb festhalten, dass wesentliche Grundsätze der Demokratie und des Rechtsstaats in Deutschland relativ gut gegen Angriffe einer verfassungsfeindlichen Landesregierung gewappnet sind, auch wenn im Einzelnen sicher noch Verbesserungspotenzial besteht. Deutschland wird deshalb, auch wenn die AfD das gern hätte vielleicht, nicht in nächster Zeit den Weg Ungarns nehmen. Aber das bedeutet nicht, dass auch die Rechte und Grundrechte aller unter einer AfD-Regierung jederzeit gut geschützt sind. Und hier denke ich natürlich vor allem an jene mit Migrationshintergrund. Zwar müsste auch eine AfD-geführte Landesregierung das Grundgesetz beachten und Bundesrecht vollziehen, und das schließt unter anderem die Vorschriften des Ausländer- und Asylrechts ein. Denn für diese Rechtsgebiete hat der Bund im Wesentlichen die Regelungskompetenz, teilweise auch die Europäische Union, aber nicht weitgehend die Länder. Weigerte sich eine AfD-geführte Regierung deshalb, bundesrechtliche Regelungen umzusetzen oder verletzte Grundrechte, käme neben einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auch eine Anwendung des sogenannten Bundeszwangs nach Artikel 37 Grundgesetz in Betracht. Denn, das ist eine sehr ungewöhnliche Vorschrift, übrigens muss ich dazu sagen, mit auch einer etwas problematischen Geschichte, nämlich aus der Weimarer Republik, als es eingesetzt wurde gegen Preußen, beim sogenannten Preußenschlag. Denn wenn die Länder nach Artikel 37 die ihnen dem Bund obliegenden Verpflichtungen verletzten, dann kann die Bundesregierung dagegen mit der Zustimmung des Bundesrats Maßnahmen ergreifen. Diese Vorschrift wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nie angewendet. Das muss aber natürlich nicht so bleiben. Problematischer sind allerdings wohl die Spielräume, die sich im Detail bieten, und zwar sowohl rechtliche wie faktische Spielräume der Verwaltung und auch in der Justiz. Beispiel: In vielen Asylverfahren spielt etwa die Frage, wie glaubwürdig ein Richter oder ein Beamter die Darstellung einer Asylbewerberin hält, eine wichtige Rolle. Das setzt aber natürlich einen unparteiischen Beamten oder Richter voraus, der nach bestem Gewissen urteilt. Und das ist schwierig zu kontrollieren. Auch die Verfolgung rechtsextremer Straftaten, deren Zahl gerade im letzten Jahr nochmal angestiegen ist, sollte eigentlich natürlich eine Selbstverständlichkeit sein. In der Praxis gibt es hier aber immer wieder Vollzugsdefizite bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Das haben die Erfahrungen etwa um die NSU-Ermittlungen, aber nicht nur dort, deutlich gemacht. Unter einer AfD-geführten Regierung dürfte aber Druck zur Ermittlung bei rechtsextremen Straftaten wohl kaum zu erwarten sein. Vielmehr dürften sich jene ermutigt fühlen, die ohnehin zum Wegschauen neigen. Solches Verhalten kann man natürlich durch disziplinarische Maßnahmen sanktionieren und teilweise durch behördliche Weisungen auch kontrollieren. Dafür braucht es aber den entsprechenden politischen Willen. Fehlt dieser, bleibt allenfalls der Weg zu den Gerichten, durch die Gerichte und bei einer Verletzung von Grundrechten zum Bundesverfassungsgericht. Aber Gerichtsentscheidungen müssen vollzogen und befolgt werden. Und das Bundesverfassungsgericht kann nicht überall sein. Wenn in der Verwaltung und in den einfachen Gerichten der Glaube an fundamentale Werte des Grundgesetzes nicht mehr besteht, dann kann ein einzelnes Höchstgericht wenig bewirken. Wenn es deshalb keinen umfassenden Schutz gibt, dann stellt sich letztlich doch wieder die Frage nach einem möglichen Verbot der AfD oder einzelner Landesverbände. Und damit bin ich jetzt auch bei meinem letzten Punkt heute Abend. Noch 2007 erschien die Möglichkeit eines Parteiverbots fast wie aus der Zeit gefallen und wurde entsprechend auch von Kolleginnen und Kollegen kommentiert. Es erschien wenig praxisrelevant damals. Das hat sich sehr schnell geändert. Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, der Parteiverbote ermöglicht, ist Teil der sogenannten wehrhaften Demokratie des Grundgesetzes. Wehrhafte Demokratie bedeutet nach dem Bundesverfassungsgericht, dass, ich zitiere, Verfassungsfeinde nicht unter Berufung auf die Freiheiten, die das Grundgesetz gewährt, die Verfassungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen oder zerstören können sollen. Dieser Gedanke der wehrhaften oder auch streitbaren Demokratie geht unter anderem auf den deutschen Staatsrechtslehrer Karl Löwenstein zurück, der vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus in die USA emigrierte und seine Erfahrungen mit dem Aufstieg des Faschismus in Europa dort sozusagen wissenschaftlich verarbeitete. Der Gedanke der wehrhaften Demokratie ist aber keine Besonderheit des Grundgesetzes allein. Schon Löwenstein selbst orientierte sich in seiner Arbeit vielmehr an Beispielen aus dem Ausland, insbesondere aus der damaligen Tschechoslowakei, deren Regierung bereits 1933 die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei dort verboten hatte. Dem deutschen Grundgesetz ist der Gedanke der wehrhaften Demokratie an verschiedenen Stellen eingeschrieben. Ich gehe jetzt hier heute Abend natürlich nicht auf alles ein. Wichtig ist zunächst natürlich, dass das Grundgesetz nicht durch eine einfache Parlamentsmehrheit geändert werden kann. Es bedarf vielmehr einer Zweidrittelmehrheit, und zwar im Bundesrat und im Bundestag. Das vermittelt bereits einen gewissen Schutz, gilt aber eigentlich für fast alle Verfassungen weltweit und ist insofern nicht ein besonderes Kennzeichen der wehrhaften Demokratie. Kennzeichnender sozusagen für eine wehrhafte Demokratie ist die sogenannte Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, die die Grundsätze des Artikel 1 und 20 vor Verfassungsänderungen schützt. Also die Menschenwürde, das Sozial- und Rechtsstaatsprinzip, den Föderalismus, das Demokratieprinzip. Auch eine Zweidrittelmehrheit könnte deshalb das Grundgesetz nicht so verändern, dass, sagen wir, in Zukunft nur noch jene Deutsche das Wahlrecht haben, die mindestens drei deutsche Großeltern haben. Kommen wir jetzt aber zu Artikel 21 Absatz 2 zum Parteiverbot. Absatz 2 regelt, dass, ich zitiere nochmal, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, verfassungswidrig sind. Solche Parteien können dann auch, nach Absatz 3, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen werden. Allerdings gilt, sowohl die Verfassungswidrigkeit wie den Ausschluss von der Finanzierung kann nur das Bundesverfassungsgericht feststellen. Es spricht jetzt mittlerweile doch einiges dafür, dass jedenfalls Teile der AfD wie einzelne Landesverbände man rechtlich tatsächlich verbieten könnte. Das kann ich natürlich, dass die rechtliche Argumentation nicht ganz umfassend hier heute Abend darstellen. Ich würde aber hervorheben, dass ich nicht alleine mit dieser Auffassung darstelle. Ein Kollege aus Bonn, der Kollege Herr Gerditz, hat das gerade auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich ähnlich geäußert. Was braucht man also für ein Parteiverbot? Man braucht das darauf ausgehen, auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das erfordert zwar mehr als eine Abschaffung einzelner Grundgesetzartikel, sondern nämlich einen Angriff auf zentrale Prinzipien des Grundgesetzes, wie zum Beispiel die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Wer aber zum Beispiel nur ein ethnisch definiertes Volk, die sogenannten Bio-Deutschen, als Staatsvolk anerkennen will, der dürfte sich wohl nicht mehr auf diesem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Wen das interessiert, der kann dazu Näheres nachlesen im NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 oder auch neuer im Urteil des Verwaltungsgerichts Köln aus dem letzten Jahr, in dem es um die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ging. Dieses Urteil geht noch durch die Instanzen. Es folgt jetzt eine Berufung an das OVG Münster, die wohl dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber nächstes Jahr entschieden werden dürfte. Man kann mit Prognosen immer falsch liegen. Ich würde mich aber wundern, wenn das OVG Münster hier zu einer ganz anderen Einschätzung käme als das Verwaltungsgericht in Köln. Im Übrigen gilt, dass auch der zunehmende Gebrauch von Nazi-Floskeln und SA-Slogans durch jedenfalls Teile der AfD eine Indizwirkung dafür entfaltet, dass hier Kernprinzipien des Grundgesetzes beseitigt werden sollen. Schwieriger noch als die rechtliche Bewertung dürfte aber die strategische Frage sein. Was bringt ein Parteiverbot? Klar ist, nach einem Parteiverbot könnte die AfD nicht mehr in Wahlen antreten und sie könnte natürlich auch nicht die Regierung übernehmen. Ein Parteiverbot würde auch den Umgang mit Rechtsextremisten in der öffentlichen Verwaltung oder Gerichten erleichtern. Denn wer Mitglied einer verbotenen Partei ist, kann nicht als Beamter oder Richterin eingestellt werden. Zugleich bestünde aber die Gefahr einer Radikalisierung, ebenso wie die natürlich einer Neugründung unter anderem Namen, aber nicht wesentlich veränderter Zielsetzung oder eben auch eines Zustroms in andere Parteien am rechten Rand. Zwar beinhaltet ein Parteiverbot im Prinzip ein Verbot von Ersatzorganisationen, das spricht das Bundesverfassungsgericht aus gegebenenfalls, aber Umgehungsmöglichkeiten sind hier leicht denkbar. Aus Erfahrung im Ausland wird jedenfalls deutlich, dass Parteiverbote ihre Ziele nicht immer erreichen. So wurden etwa die Vorgängerparteien der heutigen AKP in der Türkei vom türkischen Verfassungsgericht 1998 bzw. 2001 verboten. Die AKP führte aber deren politische Agenda im Wesentlichen fort und regiert, wie Sie wissen, die Türkei schon seit vielen Jahren jetzt. Neben einer Neugründung kommt es gelegentlich auch zu einer Verschmelzung mit anderen Parteien, die sich im Zuge dessen dann radikalisieren. Das zeigen etwa die Erfahrungen mit dem Verbot der Arbeiterpartei in Tschechien von 2009 bzw. 2012, deren Mitglieder dann in eine andere Partei, mit der sie früher zusammengearbeitet hatte, strömten und diese sozusagen im Wesentlichen übernahmen. Welche Konsequenzen ein Parteiverbot gerade von einzelnen Landesverbänden der AfD hätte, ist deshalb schwer vorauszusagen. Und ist auch eine Frage, bei der ich sozusagen an die Grenzen meiner Kompetenz stoße und die Kolleginnen aus der Politikwissenschaft sicher besser beurteilen können. Ich komme deshalb jetzt zum Fazit für heute Abend. Das deutsche Recht schützt Demokratie und Rechtsstaat in Bund und Ländern in vielfacher Weise. Verbesserungsmöglichkeiten, das haben wir gesehen, gibt es dennoch, gerade beim Wahlrecht in den Ländern. Es gilt aber auch, je mehr Unterstützung aus der Bevölkerung die AfD erhält, desto weniger können wir uns auf das Recht verlassen. Recht kann politische Wandlungsprozesse verlangsamen, kann sie abschwächen, aber nicht auf Dauer verhindern. Denn mit den entsprechenden Mehrheiten können Verfassungen verändert, Verfassungsgerichte neu besetzt, Verwaltungsbeamte ausgetauscht oder unter Druck gesetzt werden. Das erleben wir etwa in Ungarn oder teilweise auch in Polen. Auch aus prinzipiellen Gründen spricht viel dafür, nicht alles Vertrauen in das Recht und seine Kontrolle durch die Gerichte oder auch andere nicht unmittelbar demokratisch legitimierte Institutionen zu setzen. Wie der Politikwissenschaftler Philipp Manow in seinem Buch Entdemokratisierung der Demokratie von 2020 betont, kommt in dem Rückzug in nicht gewählte Institutionen wie Gerichte auch eine gewisse alte Furcht der Eliten vor den Massen und dem Volk selbst zum Ausdruck. Geht es beim Populismus als globalem Phänomen auch um eine Krise der Repräsentation und womöglich, das sagt Manow, der Demokratie selbst? Dann muss die Antwort darauf mehr beinhalten als die Stärkung von nicht unmittelbar demokratisch legitimierten Institutionen wie Gerichten. Was das konkret bedeutet, scheint mir, ist noch nicht ausgemacht und das wissen die Kolleginnen in der Politikwissenschaft auch noch nicht ganz. Wir wissen aus Studien jedenfalls, dass für viele AfD-Wähler im Osten das gerade die Erfahrung der Wende, oft begleitet von Arbeitslosigkeit, bis heute nachwirken. Auch auf Parallelen mit osteuropäischen Staaten kann man in diesem Zusammenhang verweisen. Westdeutsche, wie ich selbst, sollten deshalb auch anerkennen, dass der Umgang mit der ehemaligen DDR in vielerlei Hinsicht nicht richtig war und vielleicht sogar manch kolonialistische Züge trug. Statt der erhofften Selbstbestimmung bestimmte eben lange Zeit der Westen. Im deutschen Verfassungsrecht steht das Fehlen einer gesamtdeutschen Nachwendeverfassung symptomatisch für die mangelnde Gleichberechtigung des Ostens in vielen anderen Bereichen. Die Position und Sprache der AfD sollten wir aber trotz alledem nicht übernehmen. Und das wird auch in den Politikwissenschaften immer wieder betont und scheint auch eine Konsensposition zu sein. Daneben geht es auch darum, eben nicht allen Provokationen der AfD mediale Aufmerksamkeit zu schenken und damit ihre Reichweite zu vergrößern. Das zeigen die Erfahrungen aus dem amerikanischen Wahlkampf mit Donald Trump sehr deutlich. Distanz bleibt deshalb wichtig, ebenso wie das Gespräch mit und der Austausch zwischen allen anderen demokratischen Parteien. Und damit bin ich auch am Ende und bedanke mich fürs Zuhören.
Lang Applaus hat's gegeben für unsere Rednerin, für Michaela Heilbronner und ihren Vortrag mit dem Titel Wehrhafte Demokratie in Deutschland. Zum Vertrauen in die Demokratie und den Grenzen des Rechts. Gehalten hat sie ihn am 22. September 2023 im Museum für Naturkunde in Berlin. Danach hatten wir noch die Zeit für ein kleines Gespräch und weil sie ja in ihrem Vortrag ausgeführt hat, dass Deutschland ihrer Ansicht nach nicht den Weg des autokratischen Ungarns nehmen wird, gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen hat, dass rund um unser Wahlrecht vielleicht doch die eine oder andere Stelle nachzuschärfen wäre, habe ich sie als erstes gefragt, ob uns ihr Vortrag nun beruhigen oder beunruhigen sollte.
Naja, beides und weder noch. Ne? Ich glaube, es hilft schon so ein bisschen darüber nachzudenken, wo liegen denn die Gefahren wirklich? Da merkt man, in manchen Bereichen müssen wir uns vielleicht nicht so viel Sorgen machen, aber in anderen eben schon. Ich glaube, das habe ich versucht ein bisschen zu sagen, die am ehesten betroffen sein werden, sind Leute mit Migrationshintergrund, sind Leute aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Vielleicht sprechen wir auch über LGBTQ+. All solche Personen, die solchen Gruppen angehören, ich glaube, um die sollten wir uns als erste Sorgen machen.
Denn in diesen Fällen geht es dann unter Umständen um parteigetriebene Rechtsauslegung. Also kurz gesagt, Recht haben bedeutet dann nicht, dass man Recht bekommt. Dann hat ein Zuhörer auch noch eine Frage an die Rednerin. Sie habe im Hinblick auf die AfD von einer rechtsautoritären Partei gesprochen. Seine Frage war, ist der Begriff rechtslibertär für die AfD womöglich treffender?
Also ehrlich gesagt, und ich meine, das ist vielleicht auch besser eine Frage für die Politikwissenschaftler, mein Gefühl ist, dass die AfD da sehr unentschieden ist, welche Positionen sie eigentlich vertritt. Und dass sie auch ein bisschen unterscheidet von anderen Parteien, zum Beispiel im Ausland, Frankreich, Front National, Rassemblement National, die sozusagen so einen sozialistischen Touch da so mit dabei haben. Das ist bei der AfD nicht ganz so. Und sie hat natürlich in der Tat einen gewissen libertären Hintergrund mit Lucke und so der ganzen Gründung. Ich bin mir aber erstens nicht mehr sicher, wie weit das noch zutrifft. Es scheint einen Wandel gegeben zu haben. Und zweitens sozusagen von den libertären Positionen würde ich mir jetzt, also das ist ja nicht das, was uns Sorge macht eigentlich. Und insofern, ich glaube sozusagen dieses Autoritäre ist eben schon da und deswegen müssen wir darüber sprechen.
Vielleicht eine Frage dann noch, Michaela, an dich zum Schluss. Wir haben im Vorfeld uns natürlich auch ausgetauscht und du hast gesagt, dass du es ja so als Desiderat bei dir selbst betrachtest oder ansiehst, dass du Vergleiche ziehst mit Polen, mit Ungarn, dass wir aber viel seltener in andere Länder schauen, zum Beispiel nach Österreich, wo die FPÖ zumindest in Landesregierungen sitzt, nach Schweden, wo die sogenannten Schwedendemokraten in der Regierung sitzen. Woran liegt das denn? Du bist ja die Rechtsvergleicherin. Wieso gibt es dann Nationen, mit denen man sich in bestimmten Zusammenhängen eher vergleicht, im Guten wie im Schlechten, als mit anderen?
Ich weiß gar nicht. Also ich würde sagen, grundsätzlich gibt es in der Rechtsvergleichung als internationale Disziplin, Comparative Constitutionalism würde man sagen, gibt es so ein paar sogenannte Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen bei den Ländern. Dazu gehört natürlich die USA. Es gehörten aber auch jedenfalls teilweise die osteuropäischen Länder dazu ab den 90er Jahren, weil die sozusagen ganz deutlich für den Aufstieg des Konstitutionalismus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eben stehen. Und deswegen gab es sozusagen eine gewisse Zeit lang sozusagen international sehr viel Aufmerksamkeit, erst ganz viel positive Aufmerksamkeit für diese Länder. die dann auch in gewisser Weise geblieben ist, glaube ich, und als sie sich sozusagen von dem Pfad, den sie eigentlich einzuschlagen schienen, sich so drastisch entfernt haben.
Das heißt, da können wir uns auf einen Anschlussvortrag von dir freuen.
Zu sozusagen den anderen Ländern, ja. Also ich jedenfalls muss die Forschung noch machen. Mein Gefühl ist aber tatsächlich, es gibt auch nicht so viel dazu. Es muss ein paar Sachen geben, aber ich glaube tatsächlich, sozusagen, wie man mit Parteien umgeht, die so auf Dauer zwischen 20% und 30% haben am rechten Rand, da haben wir eigentlich noch nicht so richtig gute Antworten und da hilft eben Polen und Ungarn auch nur begrenzt weiter.
Da gibt's also noch einiges zu beforschen und vielleicht dann später auch Vorträge genau dazu hier bei uns im Hörsaal. Wenn ihr vielleicht jetzt schon tiefer einsteigen wollt ins Thema, dann empfehle ich euch den Vortrag des Juristen Andreas Voskuhle. Der war bis 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der beschäftigt sich in seinem Hörsaalvortrag mit Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst, also genau bei Richterinnen, bei Polizisten oder Lehrkräften. Zu den Themen Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei findet ihr außerdem online bei uns Vorträge eines Polizeiforschers und einer Kriminologin. Verlinke ich auch nochmal. Für heute habt herzlichen Dank für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.